Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Ich bin weder pro Israel noch pro Palästina, ich bin pro Mensch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, wir haben beim Friedensreiter heute eine ganz besondere Folge, die auch in diese Woche, die Karwoche, hineinpasst. Eine Folge über die Situation im Nahen Osten, eine Folge über das Erleben von Menschen, das sehr mit dem Karfreitag zusammenhängt. Möglicherweise, und auch darüber werden wir ins Gespräch kommen, auch vielleicht mit einem Schimmer Hoffnung von Ostern her. Aber das wollen wir uns auch nicht zu leicht machen in dieser Folge, denn wir sind im Heiligen Land, wir sind im aktuellen Konflikt, wir sind in der Situation in Israel. Wir, das sind
Marcel Spieker-Unterbrink, Leiter des Ludwig-Windthorst-Hauses in Lingen.
Und Jochen Reidegeld, stellvertretender Direktor des Zentrums für ethische Bildung in den Streitkräften und des Instituts für Theologie und Frieden.
Ja, und du hast es angedeutet, ich darf es konkretisieren. Unser Gast heute, mit dem wir sprechen werden, ist Abt Nikodemus Schnabel. Er ist Benediktinermönch und seit 2023 Vorsteher der Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg in Jerusalem und des Klosters Tabka am See Genezareth. Und Schnabel wurde geboren 1978 in Stuttgart, trat mit 24 Jahren in die Abtei ein und wurde 2013 zum Priester geweiht. Und neben seiner seelsorgerischen Arbeit ist er bekannt für seine klaren Worte zu Frieden, zu Glaube und zu Menschlichkeit inmitten des Nahostkonflikts. Er versteht sich als Brückenbauer zwischen Religionen und Kulturen, ein Mann, der das Evangelium dort lebt, wo es entstanden ist und der gerade durch seine Stimme aus Jerusalem viele bewegt. Er sagt: Ich stehe nicht auf der Seite Israels oder Palästinas, sondern auf der Seite der Menschen. Und gleich da schließt auch unsere Eingangsfrage an, Abt Nikodemus. Was bedeutet es für Sie, diese Tage jetzt in einer Region zu erleben, in der die Gewalt gerade besonders real ist?
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen hier in dem Podcast sein darf, den ich schon mit großer Sympathie einige Zeit verfolge. Und ja, es sind bittere Zeiten. Also ich finde, es gibt auch nichts schön zu reden. Es ist, wenn ich Jerusalem beschreibe oder das Heilige Land und die Menschen, sind wie eigentlich Patienten, die tiefe Wunden in sich tragen. Und das ist ja manchmal auch das Schwierige in diesem Ganzen, auch in dem eigentlichen Nahostkonflikt, wenn wir über Israel und Palästina reden, dass einfach beide Seiten tief verwundet sind und eigentlich die Menschen hier brauchen Heilung. Und statt Heilung gibt es neue Verwundungen, neue Verletzungen. Und das ist so bitter, weil also ich würde mir wünschen, dass die Politiker weltweit sich eigentlich fragen, wie können wir den Menschen hier Heilung schenken und die Situation verbessern. Momentan tun sie genau das Gegenteil. Das ist echt bitter.
Das hört sich ja, wenn wir im Bild der Karwoche bleiben, wirklich wie ein Kreuzweg und ein dauernder Karfreitag der Menschen an, die dort leben und mit denen sie leben. Und ich glaube, es ist ihnen ja auch von dem, was ich an anderer Stelle mitbekommen habe, unglaublich wichtig, an deren Seite zu bleiben. Was bedeutet dieser Alltag im Krieg ganz konkret im Augenblick für Sie, aber auch für die Menschen, für die wie Sie da sind?
Naja, also wir als Benediktiner haben eigentlich nochmal neu entdeckt unser, wie man so ganz modern sagt, unser USP, unser Unique Selling Point. Also was ist eigentlich das, was uns Benediktiner ausmacht? Ist die Stabilitas, die Beständigkeit. Und vielleicht darf man das auch sagen, dass wir gerade am 21. März aufzeichnen am Hochfest des Heimgangs des Heiligen Vaters Benedikt. Und eben was wirklich die Benediktiner, ja, also so stark geprägt hat und gemacht hat. Also ich meine, das ist vor 1500 Jahren hat Benedikt in der Völkerwanderungszeit in einem kompletten Chaos in Europa, in Nordafrika, Klöster gegründet, Stabilitätsanker, die wirklich so Friedens- und Hoffnungsinseln waren in diesem Chaos. Vor 120 Jahren kamen die ersten Mönche hier nach Jerusalem in schwierigsten Zeiten, haben schwierige Zeiten erlebt, muss ich vorstellen, Erster Weltkrieg, britische Mandatszeit, Zweiter Weltkrieg, 48er Krieg, 67er Krieg. Das heißt, unser Kloster hat schon wirklich sehr, sehr viel Krieg erlebt und die Mitbrüder in den Jahrzehnten. Das heißt, unsere Situation ist nicht neu. Und was uns immer ausgezeichnet hat, ist das Bleiben. Noch jetzt bleiben. Wir erleben ganz viele Ausländer, haben natürlich versucht, so schnell wie möglich das Land zu verlassen. Dasselbe Phänomen war ja nach dem 7. Oktober 2023. Wir erleben, dass ja viele fluchtartig schauen, dass sie ihr Leben in Sicherheit bringen, dass sie wegkommen. Und ich merke auch immer die Verwunderung vieler Israelis und Palästinenser, die sagen: Ja, warum bleibt ihr denn? Also ihr seid doch Ausländer, ihr habt allen deutschen Pass. Also ich sag mal, und das ist schon, wir sind freiwillig hier. Also keiner hat mich gezwungen, hier zu leben, keiner hat meine Mitbrüder gezwungen. Und was ich stark finde, natürlich, ist eine Situation, wo ich nicht auf Gehorsam setze. Also da kann ich nicht als Abt sagen, liebe Brüder, wir bleiben jetzt, sondern ich habe gesagt, jeder muss das für sich einzeln entscheiden, weil mit so einer Situation umzugehen, da kann ich nicht für andere, sprechen. Da muss wirklich jeder auch sein persönliches Empfinden, kann er das gut aushalten. Und was ich stark finde, jeder einzelne Bruder hat gesagt, nein, gerade jetzt bleibe ich. Und einige Mitbrüder hatten auch Termine, mich eingeschlossen. Ich wäre jetzt eigentlich auch in Wien. Aber das war klar, wir versuchen auch gar nicht irgendwie über den Landweg, über Ägypten, über Jordanien irgendwie rauszukommen, sondern es war klar, alle Termine abgesagt. Wir bleiben. Jetzt gilt es wirklich, dieses Benediktinische zu leben, beständig zu sein, unsere Gebetszeiten in Treue einzuhalten, ja, unseren Tagesrhythmus in Treue einzuhalten und eben auch Gastfreundschaft zu leben. Das ist ja auch noch so ein Spezifikum von uns Benediktinern. Also ein Benediktinerkloster ohne Gäste, also da fehlt was ganz Wesentliches. Und deswegen war auch klar, die Türen aufhalten. Und wenn jemand Seelsorge braucht, wenn jemand ein offenes Ohr braucht, wenn jemand ein Zimmer braucht, wenn jemand, ja, egal was braucht, wir versuchen zu helfen, wie es geht. Und das ist leider sehr bitterer Aspekt, der mir in diesem Krieg wirklich wehtut. Und das ist neu, das gab es noch nie. Ich konnte immer sagen, nach dem 7. Oktober 2023 ganz stolz, meine beiden Klöster waren nicht einen einzigen Tag zu. Jetzt kann ich leider nur sagen, meine beiden Klöster waren nicht einen einzigen Tag freiwillig zu, weil am Dienstag nach Kriegsausbruch wurde gegen Mittag halt von der israelischen Polizei unsere Klöster geschlossen. Das heißt, ich darf nicht aufhaben. Also ich darf durchaus Gottesdienst feiern. Wenn ich unter 50 bleibe, das kann ich garantieren. Aber was ich wirklich bitter finde, wenn man halt gerade in die Dormizo kommt, sind die Türen zu. Das gilt ja auch für die Al-Aqsa-Moschee, die bis heute gesperrt ist. Das gilt für die Grabes- und Auferstehungskirche, die gesperrt ist. Es gilt auch für die Klagemauer, die Westmauer, deren Zugang gesperrt ist. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr bitter. Seit Wochen sind die heiligsten Stätten der drei abrahamitischen Religionen gesperrt. Und das tut wirklich weh, weil ich finde, das sind Orte des Trostes, der Hoffnung, wo Menschen ja wirklich im Gebet vor Gott sich hinstellen wollen. Und der Zugang ist verwehrt und das schmerzt nochmal wirklich besonders. Was wir aber trotzdem machen, wenn jemand klopft, hinter der Tür ist immer ein Mönch, der aufmacht. Also selbstverständlich haben wir immer auch Gäste, wo wir einfach versuchen, da so eine Insel zu sein, wo Menschen Kraft tanken können. Aber ich finde es halt symbolisch schwierig, dass wenn man sich uns nähert, die Türen halt nicht auf sind, sondern zu.
Papst Franziskus hat ja den Krieg die größte Niederlage der Menschheit genannt und eine zusätzliche Ungerechtigkeit des Krieges liegt ja auch darin, dass er nicht alle in gleicher Weise trifft. Sie haben gesagt, die Ausländer können sich sozusagen aus dem Staub machen, aber das, was ich aus anderen Interviews von Ihnen entnommen habe, ist, dass eben auch die Menschen im Land einen unterschiedlichen Schutz haben und dass es Gruppen gibt, die besonders vulnerabel sind. Vielleicht mögen Sie dazu ein bisschen erzählen, weil das ja auch die Menschen sind, die Ihnen ganz offensichtlich sehr am Herzen liegen und die Sie auch begleiten wollen.
Genau, also sehr gerne. Also tatsächlich, also das ist sozusagen wirklich meine Herzensmenschen, weil bevor ich zum Abt gewählt wurde im Februar 23, durfte ich 2 Jahre lang Patriarchalvikar für die Migranten und Asylsuchenden sein, des lateinischen Patriarchats. Also vielleicht ein Wort zum lateinischen Patriarchat. Das ist der Name der römisch-katholischen Diözese von Jerusalem. Ich glaube, seit der letzten Papstwahl kennt man auch unseren Patriarch, unseren Bischof mit dem wunderbaren Namen Pier Battista Pizzaballa, einer der Papstwähler, der tatsächlich auch sogar gehandelt wurde, aber nicht selbst in Frage kommt oder käme, wird für diese Rolle. Und diese Diözese ist unglaublich spannend, weil sie umfasst vier Länder: Zypern, Israel, Palästina, Jordanien. Das heißt, ja, der Patriarch von Jerusalem muss erstmal wirklich ja politisch sehr weit denken, weil er hat es zu tun mit der Europäischen Union, mit dem türkisch besetzten Teil von Nordzypern, mit dem jordanischen Königshaus, mit Israel, mit Gaza, mit der Westbank. Also und natürlich neben diesen vier territorialen sehr unterschiedlichen Gebieten oder wenn man sogar will sogar sechs, wenn man jetzt Westbank und Gaza und Nord- und Südzypern noch mal getrennt betrachtet, gibt es eben auch verschiedene Gruppen der Katholiken. Wir haben natürlich die Arabisch Sprechenden, wir haben die Hebräisch Sprechenden und wir haben tatsächlich die größte Gruppe, die Migranten und Asylsuchenden. Da reden wir von Glaubensgeschwistern aus den Philippinen, Indien und Sri Lanka. Und die sind tatsächlich auf dem Territorium des Lateinischen Patriarchats, sei es in Zypern, sei es in Jordanien, aber vor allem in Israel stark vertreten. Und das sind die, wer in Israel schon mal war, die alle auch schon kennengelernt. Nämlich wer in Ben Gurion gelandet ist und dort auf Toilette gegangen ist. Der Flughafen ist fest in katholischer Hand. Die Toiletten im Flughafen werden geputzt von Katholiken. Das sind alles konkani-sprachige Inderinnen und Inder. Genauso auch die Mülltonnen werden ausgeleert. Also die gerne auch mal grüßen, wenn man kommt von mir. Also das heißt, jeder wurde schon mal mit diesen, sag mal, unsichtbaren Katholiken konfrontiert. Dasselbe gilt für, wer die Hotelzimmer macht, wer in den ja, Restaurants, in der Spülküche steht und. Wer auch auf den Feldern die Agrararbeit macht, die harte Arbeit oder auf dem Bau. Und eben eine große Spezialität, die Altenpflege und Krankenpflege und Behindertenpflege. Und tatsächlich ist in diesem Krieg genau diese Gruppe unglaublich stark betroffen. Das war auch schon beim sogenannten Zwölf-Tage-Krieg der Fall. Wir hatten ja im Juni 25 schon mal einen Raketenkrieg zwischen Iran und Israel. Und dort ist eben auch eine umgebracht worden, die ich sehr gut kenne, Lea Mosquera, eine Katholikin, eine sehr aktives Gemeindemitglied unseres Vikariats für Migranten und Asylsuchende, die eben damals ja nicht in den Luftschutzbunker gegangen ist, weil sie eben für einen alten Menschen zuständig war, der sie gebeten hat, ne, bitte geh nicht, bleib hier, weil wenn der Alarm ertönt, hat man genau 90 Sekunden Zeit. Wenn Sie jemand haben, der bettlägerig ist, da kommen Sie in 90 Sekunden nicht in den Bunker. Und ich weiß von sehr, sehr vielen, und ich bin mit denen natürlich jetzt auch im Kontakt, das sind die Personen, mit denen ich am meisten gerade Nachrichten austausche. Viele gehen nicht in die Bunker. Das ist auch mein erster Gedanke immer. Wenn ich weiß, die Sirenen ertönen, dann weiß ich, es gibt wieder tausende Filipinos, die nicht in die Bunker gehen, weil sie sich entscheiden, bei den Menschen zu bleiben, die ihnen anvertraut sind. Und auch in diesem Krieg, der erste getötete Mensch auf israelischem Boden war auch eine Katholikin, Maryanne de Vera, auch derselbe Fall, auch wieder bei einer alten Person eben geblieben. Sie hätte sich selbst als junge Frau ganz locker in den Luftschutzbunker bringen können, aber sie hat sich eben halt entschieden, auf die Person, die ihn anvertraut ist, eben dieser Person zu helfen, hat das mit dem Leben bezahlt. Und übrigens im selben Fall haben wir 7. Oktober, wenn wir zurückgehen, auch die Hamas hat auch vier Filipinos ermordet, die ich auch gut kenne, Katholiken, die auch eben nicht geflohen sind, sondern bei den alten Menschen geblieben sind. Und wenn wir in den Gazastreifen schauen, wir haben ja da auch mehrere getötete Christen, und das war genau dasselbe, weil der römisch-katholische Pfarrer, der mittlerweile ja auch, glaube ich, weltbekannt ist, Gabriel Romanelli, aber auch die Ordensfrauen, die dort sind, genauso wie die orthodoxe Pfarrer, gesagt haben, nein, wir bleiben bei den Menschen, weil viele von denen sind im Rollstuhl, sind eben bettlägerig und wir gehen nicht einfach unsicher auf die Straße, sondern lieber sterben wir in unserer Kirche. Oder jetzt im Südlibanon haben wir dasselbe Fall. Wir haben ja jetzt den maronitischen Pfarrer, der getötet wurde, Pierre El-Rai, genau dasselbe, der gesagt hat, nein, wo die Christen ja gerade zerrieben werden zwischen der israelischen Armee, der Hisbollah, die gesagt hat, nein, wir leben hier als Maroniten, das sind ja auch Katholiken des westsyrischen Ritus, wir leben hier seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden und wir bleiben hier und wir bleiben um die Kirche, in der Kirche und auch dort hat eben viele Christen das schon mit dem Leben bezahlt. Und das ist, ja, das finde ich, ich würde sagen, wenn es eine Überschrift gibt, was uns Christen auszeichnet, und deswegen fühle ich mich selbst so kümmerlich, wo ich denke, ja, ich bin so überprivilegiert, weil ich habe wirklich dickeste Klostermauer, ich habe einen Schutzraum, auch im Studienhaus einen Schutzraum. Also meine Gefahr für mein Leib und Leben ist sehr, sehr, sehr gering. Und da sage ich, okay, wenn so viele unter prekärsten Umständen sich entscheiden zu bleiben, weil sie bei den Menschen bleiben, die ihnen anvertraut sind, dann ist es für mich das moralische Minimum, dass ich auch bleibe mit den Menschen, die mir hier anvertraut sind.
Und wenn ich die Schilderung richtig verstanden habe, ist es ja so, dass selbst die Personen, die im Raum Israel leben und durch die Infrastruktur ja auch die besten Möglichkeiten haben, sich in Sicherheit zu bringen, Möglichkeiten, die ja in anderen Bereichen des Konfliktareals so gar nicht bestehen. Also es ist ja gar nicht daran zu denken gewesen, dass
Absolut.
die Zivilbevölkerung in Gaza überhaupt eine L Möglichkeit gehabt hätte, sich in Schutzräume zu begeben, weil es einfach keine gab.
Absolut. Wir haben jetzt den Fall auch, also auch eine Personengruppe, mit denen ich sehr verbunden bin, die Beduinen. Die Beduinen im Negev, da reden wir wirklich noch von Israel, da reden wir jetzt gar nicht mal von Palästina, die in ihrem Bereich eben auch keine Schutzräume haben. Und natürlich, wenn wir jetzt auch über Palästinenser reden, also der Iran hat mit seinen Raketen auch Palästinenser getötet, die natürlich einfach gar nicht die Schutzmöglichkeiten haben, ja, die zum Teil auch, ja, einfach, ich kenne da genug Fälle, also auch unsere Angestellten, also sehr viele unserer Mitarbeiter kommen aus der Jerusalemer Altstadt, unser Koch zum Beispiel, der heute nicht kam. Das ist vollkommen in Ordnung. Haben wir gesagt, natürlich bleibt zu Hause. Der hat sehr kleine Kinder, die wirklich schreiend unter ins Bett gehen und wirklich weinen, weil sie halt wirklich hören diese Sirenen und dann wirklich diese, ja, also das ist schon auch laut. Also wenn die Raketen abgefangen werden, das sind schon ordentliche, also ich glaube, das ist auch der Punkt, dass, glaube ich, viele in Westeuropa gar nicht sich vorstellen können, was wirklich Krieg bedeutet und was das für eine Lärmkulisse und wirklich auch für. Ja, also da wirklich, da bebt die Erde. Das hat Erdbebenqualität, wenn man dann so ist. Und eben, die sind dann in ihren alten Häusern ohne Luftschutzbunker, gehen dann halt meistens in Wohnzimmer, möglichst weit weg von den Fenstern. Aber natürlich, wenn da eine Rakete reingeht, ja, da, die Fälle haben wir ja. Wir haben ja mehrere Getötete. Da hat man keine Überlebenschance. Und deswegen muss ich sagen, nochmal, also hier mit meinen beiden Klöstern, wo wir jeweils Schutzräume haben, sind wir wirklich sehr, sehr privilegiert. Und naja, und ich finde, ja, es gibt halt, also wenn wir hier gucken, sei es jetzt noch vielleicht ein anderer Aspekt, der halt auch nochmal wirklich beim Krieg so unglaublich dreckig ist und wirklich, ja. Im Schatten des Krieges gibt es halt auch noch eine Brutalität. Also das andere, ich bleibe mal bei dieser Froschperspektive. Mir ist das ganz wichtig. Ich habe natürlich auch ganz viele jüdische, muslimische Freunde. Und manchmal merke ich auch, manche Leute wollen mich so bewusst missverstehen, als ob ich kein Mitleid mit Juden oder Muslimen hätte. Also ich mag Juden, ich mag Muslime, ich mag Atheisten, ich mag Bahai, ich mag Drusen, ich mag Tscherkessen, ich mag Samaritaner. Aber ich habe natürlich einfach eine größere Informationsdichte, wenn es halt um die Glaubensgeschwister geht, gerade weil ich natürlich eng da vernetzt bin und eben auch gerade für die Migranten und Asylsuchende wirklich zuständig war. Und manchmal hilft es ja, diese kleine Mini-Minderheit von unter 2% mal rauszupicken, weil man dieser Mini-Minderheit vieles illustrieren kann. Das heißt aber nicht, das will ich auch nochmal klar machen, dass mir nicht das Menschenleben der anderen Menschen genauso am Herzen liegt, weil ich glaube, jeder Mensch ist nach dem Abbild des Gottes geschaffen. Und das gilt wirklich unterschiedlich von Religion, Hautfarbe, sozialem Status. Aber eben ein anderes Thema sind halt die Christen in Palästina und was mich sehr berührt hat, am Samstag, 28. Februar, die erste Nachricht, als ich im Bunker in Tabqa war, die mich erreicht hat, war der römisch-katholische Pfarrer von Taibe, Bashar. Und das ist das einzige vollständige christliche palästinensische Dorf in der Westbank. Und was der gerade erlebt, das ist Hammer. Es gibt wirklich eine wachsende Siedlergewalt von jüdischen extremistischen Siedlern, die sein Dorf täglich angreifen. Und es gab allein jetzt schon im März 6 getötete oder muss eigentlich sagen ermordete Palästinenser durch Siedler. Und das heißt, das ist einfach eine Brutalität, die wir gerade erleben im Schatten des Krieges, weil natürlich der Fokus der Öffentlichkeit ist gerade woanders und viele nutzen dann auch die Chance. Und das ist eben auch noch mal ein dreckiger Aspekt von Krieg. Krieg lenkt halt Aufmerksamkeiten ab von ja gewissen anderen Dingen, die jetzt im Schatten auch möglich sind. Und eben nach Gaza guckt gerade auch keiner. Da weiß ich auch, die medizinische Versorgung ist gerade katastrophal, aber eben der Aufmerksamkeitsfokus ist ein anderer. Und vielleicht noch eins draufzusetzen, was mich heute total umtreibt, das ganze große Thema. Man hat das Gefühl, die Beruhigung der internationalen Märkte, der Ölpreis ist gerade wichtiger als die Menschen. Und jetzt kommt ein Punkt, der mir heute erst wieder bewusst wurde, weil ich hatte heute beim Mittagessen auch eine liebe ehemalige Kollegin von mir, also eine, die mit den Migranten-Asylsuchenden arbeitet, wo wir klar bekommen haben, weil ich da auch einige Nachrichten schon erhalten habe, wer arbeitet denn eigentlich auf diesen Tankern, die jetzt da in Hormuz nicht durchkommen? Da redet ja auch keiner drüber. Wir reden über das Öl, aber nicht über die Menschen. Da sind wir wieder bei unseren Glaubensgeschwistern. Diese Seemänner sind vor allem Filipinos. Das heißt, auf diesen ganzen Öltankern und Erdgastankern, die jetzt in Hormuz da angegriffen werden, die beschossen werden oder die eben seit ja, Wochen da jetzt liegen und nicht durchkommen und deswegen dann entsprechend auch keine Bezahlung bekommen, da sind wir wieder bei den Vulnerablen, wieder bei Filipinos, wieder bei Glaubensgeschwistern. Und deswegen sage ich, diese Brille mal, sag mal, katholisch auf diesen Konflikt zu schauen, kann sehr hilfreich sein, weil auch in den Golfstaaten, wer sind die Getöteten in Bahrain, in Katar, in Kuwait? Das sind auch wieder die Migranten, die Gastarbeiter, da sind wir wieder auch dabei Glaubensgeschwister. Und ich finde, das ist wirklich ein guter Zugang, um einfach klarzumachen, wie dreckig dieser Krieg ist, was dann so als Kollateralschäden oder so statistisch bekömmlich aufbereitet wird, sind eigentlich letztendlich Glaubensgeschwister. Diese genau dieselbe Taufe haben wie ich. Und das finde ich schon ja auch sehr erschütternd, weil man hat das Gefühl, bei manchen, die in politischer Verantwortung sind, es gibt halt schon Menschen erster und zweiter Klasse. Und das wird in diesem Krieg wieder in aller Brutalität deutlich.
Wird gerade auch aus der Perspektive hier in Deutschland sehr, sehr deutlich, dass die Vielschichtigkeit des Krieges und der Konflikte, die da herrschen, von hier aus gar nicht vernünftig erfasst werden kann. Also das ist, was man da vor Ort erlebt und die vielen Einflüsse, die da zu berücksichtigen sind, der Alltag, das ist etwas, da schauen wir vielleicht von hier aus in einer gewissen Oberflächlichkeit drauf, das, was berichtet wird. Ja, es kommen Raketeneinschläge, ja, es werden welche abgefangen, das ist wahrscheinlich auch laut und von den Siedlern hört man auch hier und da. Und das ist aber überhaupt nicht so, dass man sich hier vor Ort ein Bild der Situation erlauben könnte, so wie es da ist. Und deswegen wäre meine Nachfrage auch nochmal, Sie haben es ja schon ziemlich eindringlich und eindrücklich geschildert, inwiefern auch gerade Minderheiten in Israel anders gefährdet sind. Aber meine Frage in dem Zusammenhang wäre vielleicht auch nochmal, gibt es einen Anpassungsdruck seitens der Minderheiten, sich besonders profund für diesen Krieg auszusprechen oder für einen Widerstand auszusprechen, sich besonders sehr hinter israelische Positionen zu stellen, um sich als Minderheit damit nochmal hervorzutun? Das hat man in der Vergangenheit, in der Geschichte ja an anderen Beispielen durchaus auch erleben können. Also erleben Sie sowas, dass man versucht, besonders gut hinter israelischen Positionen zu stehen, um sich dann auch als Minderheit nochmal ja, etwas mehr Schutz zu versprechen?
Oder ich würde die Frage vielleicht noch mal etwas sogar auch erweitern. Gibt es vielleicht, wenn es selbst diesen Ehrgeiz nicht gäbe, gibt es den Druck und Erwartung von Seiten der israelischen Regierung auch?
Also ich danke Ihnen für diese Frage, weil es gibt es quasi auf beiden Seiten. Also ich sag mal, wir haben ja nicht Krieg erst jetzt, seit dem aktuellen Krieg, den wir jetzt quasi mit dem 28. Februar 26 als Startpunkt sehen, sondern eben wir haben ja den Krieg eigentlich, ich sag mal, 7. Oktober 2023 ein anderer Startpunkt. Und natürlich, wir können dann jetzt wieder in Diskussionen, wo setzt man Startpunkte ein, aber das Gefühl, dass wir im Krieg sind, ist ja schon länger. Und was man erlebt im Krieg, wird halt dieses Schwarz-Weiß-Denken unglaublich gefördert. Also es ist quasi, deswegen sage ich ja immer, und ich freue mich, dass Sie mich so vorgestellt haben, das ist meine Position, die ich wieder hier auch nochmal wiederhole. Ich bin weder pro Israel noch pro Palästina, ich bin pro Mensch. Ich bin überhaupt irgendwie pro, diese ganze Pro-Staaten. Ich muss auch sagen, ich finde, ich merke auch schon so einen Unwillen in den sozialen Medien, wenn schon Leute irgendwelche Flaggen da haben. oder diese berühmten Hashtags I stand with, egal was auch immer, für einen Staat, denke ich immer, nein. Also da bin ich jetzt wirklich, was ist denn wirklich kostbar, auf was es wirklich ankommt? Das ist der Mensch in seiner Würde. Und gerade wir Deutschen dürfen dankbar sein, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes mit Artikel 1 sehr klar gemacht haben, es gibt etwas, was einer Gesetzgebung und menschlicher Entscheidung und demokratischen Prozessen entzogen ist. Das ist eben wirklich die Würde des Menschen. Und das ist die große Überschrift, die ich religiös dann auch nochmal sagen kann. Jeder Mensch ist Abbild Gottes, oder der Islam hat das in Koran Sure 2, Vers 30. Jeder Mensch ist Stellvertreter Gottes. Wie gesagt, wir haben es in Genesis 1, 16, 17. Also 1, 26, 27, Entschuldigung, ich bin jetzt, Entschuldigung, verwechselt mit Genesis 3, 17. Da haben wir, dass der Mensch Staub ist. Das hat man am Aschermittwoch gehört. Das gibt es auch. Manchen Leuten würde ich gerne mal persönlich ein Aschenkreuz spenden, also die gerade. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das heißt, wir haben eigentlich die große Grundlage, die klar ist von den abrahamitischen Religionen, die Würde des Menschen, die Gottesebenbildlichkeit, die Stellvertretung des Menschen und eben säkular formuliert die Würde. Und alles andere, Staaten, sind wirklich sekundär. Primär ist der Mensch in seiner Würde. Und ich weiß auch, was ich total spannend finde. Es gab ja auch mal eine Diskussion im Grundgesetz, dass der Artikel 1 sogar irgendwie lauten sollte, der Bürger, der Staat ist für den Bürger da, nicht der Bürger für den Staat. Also das gab es auch. Also da gab es einen ganz, ganz spannenden Prozess ja, bei der Entwicklung des Grundgesetzes, wo man auch spürt, das ist gerade nicht selbstverständlich. Und das finde ich auch wirklich ganz, ganz schwierig, wenn wir auf einmal wieder eine Mentalität haben, dass der einzelne Mensch unwichtiger ist als der Staat. Also der Staat ist immer sekundär. Primär ist immer der einzelne Mensch in seiner Würde. Ich finde, da gibt es überhaupt kein Vertun, und da sollten wir auch sehr, sehr klar sein, weil sonst wird es sehr, sehr zynisch und abschüssig, weil dann kommen wir nämlich dahin, dass individuelles Recht, individuelle Würde geopfert wird auf dem Altar irgendwelcher ja staatlichen Kalküle. Und dann erleben wir das ja, was ich gerade total schockierend finde, dass auf einmal die Beruhigung der internationalen Märkte, das heißt, man setzt die Sanktionen gegen russisch und iranisches Öl aus, weil das ist halt staatlich gedacht, aber man zementiert damit Russland und Iran, zwei Unrechtsregime, wo man sagt, okay, es gab doch mal einen Kriegsgrundregimewechsel, aber dann könnt ihr doch nicht zulassen, dass Iran all sein Öl, was er da auf den Weltmeeren ja geparkt hat, jetzt frei verkaufen kann, ohne Sanktionen. Also das ist so ein Zynismus, der mich wirklich gerade wirklich erschreckt. Entschuldigung, dass ich jetzt einen langen Anlauf genommen habe zu Ihrer Frage, weil die Frage ist ja wirklich, ja, der Mensch in seiner Würde. Und deswegen ist auch unsere kirchliche Position, wir können da nicht so diese leicht bekömmlichen Antworten geben, wie das gern auch manchmal Christen von außerhalb. Da gibt es ja genau die zwei Gruppen, die dann sagen, na, als Christ muss man doch an der Seite Israels stehen, oder als Christ muss man doch an der Seite Palästina stehen. Ich meine, ich will das auch gar nicht jetzt abwerten, das sind ehrenwerte Motive. Ich erahne, was dahinter steckt. Im deutschen Sprachraum gibt es sehr stark, die an der Seite Israels stehen. Da hängt natürlich damit sehr, sehr damit zusammen, einfach auch das Regime, oder ist es eigentlich schon zu verharmlost? Also ich meine einfach Auschwitz, dieses große Stichwort. Das heißt, die pervertiert bürokratisch perfektionierte ja Massenmordmaschine am europäischen Judentum. Und natürlich ist da jeder Deutsche da nochmal sehr, sehr sensibel, wenn er drauf guckt. Umgekehrt zum Beispiel, wenn wir bei Christen auf Südafrika schauen, um jetzt mal ein anderes prominentes Land zu nehmen, dass du dich da die Erfahrung, wir sind immer dort, wo die Unterdrückten sind, die Ausgebeuteten, deswegen dann sehen, wir müssen noch an der Seite Palästina stehen. Also jetzt mal so zwei, sage ich mal, sehr profilierte Länder zu nennen, Deutschland und Südafrika. Aber ich glaube, das kann man gut in Berlin und in Kapstadt so sehen, aber nicht in Jerusalem, weil wir sind, und das ist eigentlich auch eine Gnade, als Christen hier viel zu bunt. Wir haben Christen, die sind arabische Muttersprachler, die sind Palästinenser, leben in der Westbank unter Fatah-Herrschaft oder in Gaza unter Hamas-Herrschaft oder sogar mit israelischer Staatsbürgerschaft, wenn wir Nazareth denken, oder mit Jerusalem ID, also sprich Residentship, aber keine Citizenship. Anders formuliert, sie dürfen Steuern zahlen, aber nicht wählen, wenn wir an die Jerusalemer denken. Oder leben halt auch im haschimitischen Königreich Jordanien. Wir haben aber auch als Christen und Katholiken, auch gerade hebräisch sprechende Katholiken, die dann verheiratet sind, sind oft Ehepartner von Juden. Oft sind das Frauen, die einen jüdischen Mann geheiratet haben, der säkular ist und der Frau ist der Glaube wichtig. Das sind wirklich eine wachsende Zahl von Christen mit israelischer Staatsbürgerschaft, die ähnlich wie die arabisch sprechenden Christen, die eine hohe Kompetenz im Zusammenleben mit Muslimen haben, eine sehr hohe Kompetenz haben im Zusammenleben mit Juden. Dann haben wir, ich habe es schon erwähnt, die riesige Gruppe der Migranten und Asylsuchenden, also sprich Konkani-sprachig, Gujarat-sprachig, Malayalam-sprachig, Tagalog-sprachig und so weiter, Mandarin-sprachig. Also wir haben da 62 verschiedene Gruppen, die hier quasi als moderne Sklaven arbeiten. Dann haben wir auch sowas wie die Profi-Christen, deutschsprachige Benediktiner, französischsprachige Dominikaner, englischsprachige Jesuiten. Wir haben allein hier 1000 Ordensfrauen, 600 Ordensmänner, nur durch die katholische Brille geschaut. Und dann haben wir eben noch die ganzen Expats, die privilegierten Ausländer. Und wir haben eben noch die Pilger. Das heißt, wir können hier gar nicht so ganz bekömmlich, bequem sagen, na klar, als Kirche stehen wir auf der einen oder anderen Seite, weil wenn große Gottesdienste sind und bei uns zum Beispiel 15. August, der wird ja bei uns verortet, dann ist es vollkommen klar, da ist eine Lesung auf Hebräisch, eine andere Lesung auf Arabisch, die Predigt ist auf Englisch, das Hochgebet ist auf Latein und die Fürbitten sind auf allen möglichen Sprachen, weil wir sind einfach als Kirche, haben wir verschiedene Muttersprachen und stehen halt auch wirklich auf allen Seiten und das ist tatsächlich auch eine Gnade. Ich gebe zu, das freut mich, weil allein die Zusammensetzung unserer Kirche verbietet uns, so schön bekömmliche Schwarz-Weiß-Antworten zu geben. Und deswegen ist unsere Position so klar, dass wir pro Mensch sind und nicht pro Staat.
Ich glaube, dass ja auch deshalb dieser Versuch, sich auf eine Seite zu stellen, eigentlich immer ungeeignet ist. Wenn man sich die Länge des Konfliktes anschaut, und das zeigen mir so auch meine Erfahrungen im Irak und in Syrien, wenn man sich diese langen Kriegsgeschichten anschaut und dann die Leute fragt, erzählen sie immer von dem Unrecht, das die andere Seite ihnen angetan hat. Und alle Seiten haben Recht, weil im Laufe eines solchen Konfliktes immer Unrecht auf allen Seiten geschieht. Jetzt ist ja das Heilige Land, Sie haben auch eben Gazaland genannt, das Westjordanland, die Siedlergewalt. Es gibt ja kaum einen Landstrich, wo der Frieden oder die Hoffnung auf Frieden weiter entfernt scheint als dort. Was kann man da tun als Mensch, der dort lebt und mit dem Menschen lebt, um nicht zynisch zu werden?
Oh, danke, weil das ist tatsächlich eine große, sag ich mal, Krankheit, die ich wahrnehme, gerade von ja, Intellektuellen. Sagen wir mal so, ich merke, manche Menschen werden aggressiv durch den Krieg, manche depressiv. Was ich dann oft erlebe, ja, also gerade, ja, viele Menschen, die ich sehr schätze, neigen eher dann zum Zynismus, zu dieser Bitterkeit. Natürlich ist es auch seelenvergiftend und ist auch ein Thema, wo wir als Brüder drüber sprechen. Ist auch die größte Gefahr, die ich sehe für uns Mönche, dass wir mit so einer, ja, mit so einem Zynismus, mit so einer Bitterkeit irgendwie so am Seitenrand dann stehen und halt dann kommentieren. Ich glaube, es ist wichtig, da immer, ja, die Seele offen zu halten und auch empathisch. Und deswegen, Jerusalem ist auch die Stadt, wo Jesus geweint hat, ist die Stadt, wo wir auch ja, erleben, und das, ich sag, ich spreche jetzt hier wieder als Christ, also ich glaube an einen Erlöser, der geweint hat, der Emotionen gezeigt hat. Und ich glaube, es ist gut zu schauen, dass man nicht verhärtet, sich nicht, weil kein Panzer umlegt, dass man sich nicht abschirmt gegen das, was ist, sondern wirklich da empathisch bleibt, also da einfach mitfühlt und auch zuhören. Und das merke ich ja auch, vielleicht jetzt mal was wirklich Positives zu sagen. Es gibt ja wunderbar großartige Menschen. Und da meine ich wirklich Juden, Christen, Muslime, Drusen, Samaritaner, Tscherkessen, Bahai, um mal wirklich alle hier genannt zu haben, die wirklich, und da rede ich gerade von gläubigen Menschen, die daran glauben, Frieden ist möglich, Versöhnung ist möglich. Und gerade wir als Domizio sind auch so ein Ort, wo wirklich Menschen zusammenkommen, sich auch zuhören. Und ich glaube, das ist wichtig, einfach zu sagen, dein Leid darf dein Leid sein. Und ich muss das jetzt nicht kommentieren, gleich sagen, aber, weil da gibt es ja diesen Opferwettbewerb, wer leidet mehr? Und wer, also das ist dann wirklich fast zynisch. Und das ist, sage ich mal, der negative Weg, das eigene Leid zu dramatisieren. und das Leid des anderen zu marginalisieren. Und das erlebe ich auch bei den ganzen jetzt Propaganda machen. Wir haben ja jetzt wirklich, das ist ja auch dieses so zynisch. Ich habe das Gefühl, dieser Nahostkonflikt hat manchmal was von so einem Fußballspiel. Da kommen schon wieder so die Fans, Leute. Da sieht man schon, ich meine, die outen sich, man sieht dann schon mal gleich, welche Flagge im Profil ist und dann ist klar. Und dann ist immer das Hauptargument, aber darüber wird nicht berichtet. Statt zu sagen, also ein Leid mal stehen zu lassen, muss sofort, aber ich habe hier auch noch mal Leid anzubieten und das wird ja gar nicht. Und sage ich, okay, also wo soll das hinführen? Also so wirklich so ein Wettbewerb, wer jetzt mehr leidet, zu sagen, nein, es leiden wirklich alle. Und das ist ja, Verwundete schlagen sich gegenseitig Wunden. Und wichtig ist da wirklich zu sagen, nein, ich erkenne das Leid des anderen an. Und ich glaube, das ist, was ich wirklich so mühsam finde. Hier treffen gefühlt nur Opfer aufeinander. Und dann zu sagen, das bringt uns aber nichts, wenn wir immer nur sagen, wer ist das größere Opfer, wer hat mehr gelitten. Und mittlerweile kenne ich die Narrative durch und durch. Also die sind auch in sich stimmig, wenn man sich auf sie einlässt. Er sagt, man wird ja nicht belogen. Also die Fakten stimmen. Das Problem ist nur, was weggelassen wird, was ausgeblendet wird, was halt nicht erzählt wird. Und ich glaube, zur Ehrlichkeit gehört hier, dass hier wir nicht nur mit Opfern es zu tun haben, sondern auch mit Tätern. Das heißt, das Leid des anderen ist tatsächlich dann auch eine Frucht vielleicht meiner eigenen Ängste, meiner eigenen Verwundung. Also jetzt mal, um Wix mal auf den Punkt zu bringen. Bei den Israelis erlebe ich, bei den jüdischen Israelis erlebe ich eine ganz große Sicherheitssehnsucht, dass eben diese Sehnsucht nie mehr Auschwitz, nie mehr Opfer sein. Und die mal damit natürlich auch vieles begründen, ja, also die dann auch zu Recht dann auch sagen, ja, ihr im bequemen Westeuropa umgeben von Freunden, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wir sind umgeben von Menschen, die unser Existenzrecht vernichten wollen, wir sind ein kleines Land, wenn wir verlieren, dann ist unsere Existenz vernichtet. Und die dann halt genau sagen, wer uns kritisiert, ist heuchlerisch, weil kann nicht nachvollziehen, ja, eigentlich unser Sicherheitsbedürfnis mit unserer Biografie, mit unserer Geschichte, die wir mittragen. Und bei den Palästinensern erlebe ich das große Freiheitsnarrativ, die dann halt sagen, ja, wir haben die große Sehnsucht nach Freiheit. Ihr, wenn ihr uns kritisiert für unseren Kampf, naja, ihr habt alle Staatsbürgerschaften, ihr könnt einfach Flugtickets buchen, ihr habt eigene Währung, wir haben nicht mal eine eigene Währung, wir sind mit allem abhängig, wirtschaftlich, infrastrukturell, von der Bewegung, wir sind immer wieder hinter Stacheldraht, hinter Mauern, hinter Checkpoints. Genau, und das heißt, beide Seiten haben eigentlich einen ganz wichtigen Punkt, wo ich sage, beide Seiten, ja, ich verstehe die Sicherheitssehnsucht, ich verstehe die Freiheitssehnsucht, beide haben eigentlich Punkte. Nur der Punkt, der dann schwierig wird, wo die Gespräche dann heikel werden, ist, wenn man halt den jüdischen, israelischen Gesprächspartnern sagt, ja, ich verstehe ganz stark eure Sicherheitssehnsucht und bin da auch dabei, unterstütze das auch, aber könnt ihr auch sehen, dass eure Sicherheitssehnsucht, so wie ihr sie auslebt, anderen die Freiheit nimmt. Und umgekehrt, wenn ich den Palästinensern sage, ja, ich verstehe komplett eure Freiheitssehnsucht, ich verstehe auch, dass ihr wirklich ein ja, Menschenrecht für euch in Anspruch nimmt, nämlich ja, also die Selbstbestimmung, dass ihr sagt, ja, ihr wollt wirklich frei sein, Herr im eigenen Haus. Aber seht ihr, dass ihr den Kampf, wie ihr um eure Freiheit kämpft, einen anderen Staat terrorisiert, traumatisiert. Also das sind halt dann die Punkte, dann wird es schwierig. Also das ist genau der Punkt. Also, und das ist das, was ich halt erlebe. Beide Seiten haben wirklich einen Punkt, beide Seiten haben recht, aber es gibt wirklich eine Hartherzigkeit und Empathielosigkeit. Und dieselben Menschen, die quasi stundenlang ja, schildern können, was sie alles durchgemacht haben, werden auf einmal knallhart und eiskalt, wenn es dann geht, um das Leid der anderen Seite. Und da gibt es aber Menschen, und jetzt muss ich sagen, das sind die, die mich wirklich ja, trösten, ich bewundere. Und das sind oft, das ist ganz spannend, unmittelbar Betroffene. Also es gibt eine Gruppe, die ich sehr, sehr schätze, ist Tag Meir, Lichtzeichen. Das sind religiöse Menschen, die sich wirklich da zusammengetan haben. Und darunter sind halt auch viele andere Gruppen. Also zum Beispiel Parent Circle ist vielleicht bekannt. Das sind ja wirklich Menschen, die ihr Kind zu Grabe tragen mussten. Ich glaube, das größte Skandal ist immer, ich glaube, wir Menschen können damit noch umgehen, wenn wir unsere Eltern beerdigen. Aber ich glaube, die Kinder beerdigen, da lehnt sich was bei uns auf. Das ist nicht so vorgesehen. Und das sind halt wirklich Israelis wie Palästinenser, die entweder durch Terror oder durch das Militär ihr Kind verloren haben und sagen, nein, ich möchte nicht, dass andere Mütter, andere Väter das erleben, was ich erleben musste, und daraus wirklich ja sich für Frieden, Versöhnung einsetzen. Also es gibt es auch, aber das Problem ist, wir haben momentan eine Kultur, und ich finde das wirklich eine Verrohung auch des Diskurses, dass wir wirklich das Gefühl haben mit diesem ganz stumpfen, ja, ich bin an der oder der Seite, dass diese feinen, auch fast zarten menschlichen Töne, die werden gerade untergebuttert. Und das finde ich traurig.
Podcast heißt ja Friedensreiter. Und der heißt deswegen so, weil wir immer auch versuchen, den Weg und die Perspektive zum Frieden hin deutlich zu machen und aufzuzeigen. Ich möchte jetzt überhaupt nicht den Versuch wagen, eine Friedensoption im Detail zu diskutieren. Das soll auch gar nicht politisch werden heute. Ich würde aber trotzdem gerne versuchen oder fragen, ob ich Sie richtig interpretiere, wenn Sie dass Sie der These zustimmen würden, dass eine nachhaltige Friedenslösung nicht als staatliches Programm oder Vorschlag oder Initiative funktionieren kann, sondern dass es eigentlich nur dann nachhaltig und tragfähig sein wird, wenn es aus den Gesellschaften heraus sich entwickelt, wenn es aus den Menschen heraus, aus den einzelnen Gruppen heraus, durch kleine Schritte der Annäherung, des Kennenlernens, des Friedenswunsches heraus sich entwickelt. Und wenn das so ist, ist das nicht zu naiv oder müssen wir einfach nur versuchen, dieses kleine Pflänzchen weiter wachsen zu lassen, in der Hoffnung, dass es die einzige tragfähige Option sein würde?
Also genau, ich wehre mich immer dagegen, und das ist wirklich, finde ich, etwas, was ich ganz furchtbar finde in diesen Tagen, dass die, die Krieg befürworten, sind auf einmal die Realisten. Das sind die, die einen klaren Blick haben, und die, die jetzt sagen, ja, ich bin für Frieden und Versöhnung, wir sind die Naivlinge, wir sind die Träumer, die nach dem Motto, wach doch mal auf. Wo ich dann wirklich sagen muss, also das macht mich gerade wirklich wütend, weil erstmal diese ganzen Kriegsbegeisterten, würde ich sagen, jetzt sind wir in der vierten Kriegswoche, wenn wir ja aufnehmen. Und ich erahne leider, wenn der Podcast rauskommt, dass wir immer noch Krieg haben werden. Dann frage ich, welcher einzelne Mensch, da würde ich gerne mal einen Namen nennen, kann wirklich sagen, oh danke, seit des Krieges geht es mir besser. Oder jetzt geistig gesagt, wer kann wirklich sagen, oh, ich merke, ich habe mehr Liebe im Herzen. Ich spüre mehr Geborgenheit. Es ist einfach schön, schöner auf dieser Erde zu sein. Also mir fällt keiner ein, mir fallen aber sehr, sehr viele Menschen ein, die zerstörte Biografien haben, die Witwer, Witwe geworden sind, die zerstümmelt sind, verstümmelt sind, die zerstört sind, die Hab und Gut verloren haben und, und. Also sag mal, Furchtbares von diesem Krieg fällt mir vieles ein. Ich sehe aber noch nicht, dass dieser Krieg in irgendeiner positiven Art und Weise eine Frucht getragen hat, wo man sagt, okay, ja, da wurde wirklich den Menschen gedient. Und wie gesagt, bis hin zu dem Zynismus, dass die Sanktionen gegen iranisches und russisches Öl aufgehoben wurde, weil die Ölmärkte wichtiger sind als menschliches Leben. Deswegen auch mal die große Frage, ging es diesem Krieg wirklich jemals um die Menschen im Iran? Um die humanitäre Situation. Da möchte ich doch wenigstens mal ein Fragezeichen setzen, weil dann darf man bitte nicht auf einmal sagen, ja, iranisches Öl, wir heben die Sanktionen auf, kein Problem, und spült da Milliarden in die Kassen der Mullahs. Also das wäre die eine Frage. Und die andere Frage ist, für die, die immer sagen, ja, wir sind ja so naiv, ja, und Friede, das ist alles nicht möglich. Da muss ich sagen, wir haben immer wieder Sternstunden, auch hier gerade im Nahen Osten des Friedens. Also ich denke nur zwischen Ägypten und Israel. Also wenn wir die Zeit dann zurückgehen, Golda Meir und so, das waren ja Punkte. Also mit Sadat, wer hätte das denn gedacht? Also da hieß es noch, naja, und ich glaube, es gibt den Spruch, ich glaube, er ist von Golda Meir, eher wächst mehr Gras aus der Hand, als dass irgendwie Sadat hier kommt. Und dann hat er auf einmal vor der Knesset gesprochen, es gab diesen Friedensschluss. Wir haben immer wieder auch Oslo, oder wenn wir denken an Rabin, was er da wirklich, der nicht jetzt ein geborener Friedensaktivist ist, sondern wirklich ein Falke war und sich entwickelt hat. Also wir haben immer wieder in dem Nahen Osten gerade, wo ich lebe, hier auch im Heiligen Land, Politiker, die wirklich den Mut hatten, Frieden zu schließen. Und das ging. Nur es wurde dann halt leider zerstört. Leider sowohl Rabin wie Sadat haben mit ihrem Leben bezahlt. Das ist leider auch eine Perversität, dass ja die, die Frieden wollen, tatsächlich ihr Leben mehr in Gefahr bringen als die, die Krieg wollen. Aber gerade das Heilige Land ist für mich nicht nur eine Geschichte von Verwundung und Scheitern von Frieden, sondern hat auch wirklich viele Sternstunden der Geschichte, dass Frieden möglich ist. Und deswegen wehre ich mich dagegen, dass ich jetzt hier der Naivling bin, sondern ich glaube, gerade die, die den Krieg befürworten, sollten jetzt mal wirklich sagen, was ist denn jetzt gerade realpolitisch daran? Wir erleben, wie Umwelt zerstört wird, wir erleben, wie Kulturgüter zerstört werden, wir erleben, wie menschliche Biografien zerstört werden. Also wir ballern da gerade ja Milliarden in die Atmosphäre, muss ich sagen, so, wofür? Und ich finde, die, die den Krieg befürworten und gleichzeitig Wirtschaftssanktionen lockern, also das ist doch eigentlich ein ad absurdum von politischer Verantwortung. Da muss ich sagen, da lasse ich mich auch dann gerne lieber belächeln für meine Position. Was ich aber schon auch sagen kann, ich kann mehrere Menschen benennen, die in diesen Kriegszeiten dank unserer beiden Klöster gesagt haben, danke, dass wir in euren Bunker durften, danke, dass ihr uns ein Zimmer zur Verfügung gestellt habt, danke, dass wir, obwohl meine Flüge gecancelt waren, bei euch bleiben darf, danke, dass ihr unkompliziert geholfen habt und. Ich könnte zig Beispiele nennen, wo ich dann sage, ja, ich, Naivling, der halt belächelt wird in die ganzen Augen der Realisten. Also ich glaube, meine Brüder und ich, wir haben mehr Gutes getan als die, die gerade dem Krieg zujubeln.
Und ich glaube, der Begriff der Realpolitik, den wir in erschreckender Weise aus Teilen des Kalten Krieges kennen, Marcel, wir haben in der Kissinger-Folge darüber gesprochen, der bringt die einzige Realität ist die Wahrnehmung von Eigeninteressen. Das ist eine ja, erschreckende Rückkehr dieses Ansatzes der Realpolitik. Was ich aber auch, und da möchte ich an den Hoffnungsaspekt anknüpfen, zutiefst auch bewundere, ist eben auch die Bereitschaft von Menschen gegen alle Aussichtslosigkeit eben diesen Frieden nicht aufzugeben. Ich habe im letzten Jahr Anton Goodman kennengelernt, den Präsidenten von Rabbis for Human Rights, der diese schützende Präsenz im Westjordanland in der Erntezeit macht. Sie haben von der Siedlergewalt da gesprochen. Und die deutlich machen, wir engagieren uns gegen das Misstrauen der palästinensischen Bauern, gegen die Verachtung anderer Rabbiner, die uns für Verräter, und wir machen Frieden auf Vorrat. Für den Punkt der Geschichte, wo Versöhnung dann möglich ist, haben wir die Tür offen gehalten. Und das ist etwas, was ich zutiefst bewundernswert finde. Und mit diesem Beispiel möchte ich auch noch mal auf ein Themenfeld
Darf ich
ausweiten.
da vielleicht
Ja,
was zu
gerne,
sagen? Weil ich bin Ihnen
gerne.
sehr, sehr dankbar, weil ich glaube, ein Punkt ist nämlich wirklich, viele behaupten ja, die Religion sei das Problem. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, weil Sie gerade Rabbis for Human Rights, ich meine Rabbiner für Menschenrechte, ich meine, das ist klar, das sind Rabbiner, das sind tiefgläubige Menschen, also Theologen, die hauptberuflich, kann man sagen, ne, Profigläubige sind, so wie wir Mönche oder Imame. Und das finde ich so spannend, weil ich glaube, man muss mal sehr stark differenzieren. Das Problem sind wirklich nicht, nenn es mal die Beter, die, die wirklich tief religiös sind. Also die besten Gespräche, auch im Krieg, habe ich mit Rabbinern, habe ich mit islamischen Rechtsgelehrten, habe ich mit Mitschwestern, Mitbrüdern, die Ordensfrauen, Ordensmänner sind, auch ökumenisch mit Kopten, Äthiopier, Syrien und so weiter. Also ich meine, das sind wirklich, wo ich spüre, tiefgläubige Menschen haben ja eigentlich alle genau diese Haltung. Wir sind alle nach dem Ebenbild Gottes geschaffen oder sind Stellvertreter Gottes. Und wir sind alle Sünder und wir sind alle erlösungsbedürftig. Wir brauchen alle die Barmherzigkeiten, die Vergebung Gottes. Wer sind wir, dass wir uns über andere erheben? Und alle Hochreligionen, wie sagt das Judentum, der Islam, das Christentum, kennt auch den Fremden, den Gast, der nicht zu mir gehört, zu meiner Volksgemeinschaft aufzunehmen. Also da sag mal, da passt kein Blatt Papier zwischen die Hochreligionen. Das ist eine ganz klare Haltung, wie tief religiöse Menschen auf diese Welt schauen. Und was wir dann halt sehen, ich nenne das gerne so die Hooligans der Religion, das sind dieses neue Phänomen, sag mal, des Nationalreligiösen, dass Leute, ja, also sei es diese IS-Kämpfer, die quasi kein Arabisch können, die Koran noch nie gelesen haben und dann quasi mit der Wodkaflasche an den Hals angesetzt, dann aber mal ein Kalifat errichten wollen. Dasselbe haben wir dann im Judentum mit den radikalen jüdischen Siedler, die mich persönlich, das letzte Video, was auch sehr viral ging, am Schabbat angegriffen haben, mich angespuckt haben, angegriffen. Das ist Chilul Schabbat, das ist das Schlimmste, was ein Jude tun kann, den Schabbat entweihen. Wo man sieht, diese Leute haben überhaupt keine Ahnung vom Judentum, nehmen es nicht ernst. Und ich muss auch sagen, auch die Christen. Ne? Also wenn ich dann sehe, so in Europa, das Paar das christliche Abendland verteidigen wollen, aber selbst nicht getauft sind, noch nie eine Kirche von innen gesehen haben. Das ist genau dieses, das hat ja nichts mit, das sind ja keine Beter, das sind ja keine Menschen, die reflektiert ihren Glauben leben, sondern da wird wirklich Religion missbraucht als so ein Identitätsmarker. Und deswegen, ich nenne es mal Hooligans der Religion, weil ich finde, das Fußballbild passt. Das wäre genauso, wenn man sagen würde, Fußball ist ein Weltproblem. Ich glaube, die Welt wäre ohne Fußball ärmer, aber der Fußball hat ein Hooliganismusproblem. Die Leute, ja, die Fußball missbrauchen und da wirklich, um ihre eigene fragile Identität irgendwie klar zu bekommen. Und so ist es auch. Es gibt diese Hooligans der Religion. Deswegen bin ich so dankbar, dass sie die Rabbis for Human Rights sind. Ich könnte so viele andere, also Takmir, das sind alles tiefgläubige Menschen, die aus dem Glauben heraus sagen, wenn jemand im Namen der Religion, wir haben das selbst erlebt, wir haben sie kennengelernt 2015, haben jüdische Extremisten ja unser Kloster Tabqa in Brand gesteckt. Und wer als erster kam, war Tag Meir. Und da kamen gläubige Muslime, gläubige Christen, gläubige Juden, gläubige Drusen, haben gesagt, so, wenn jemand im Namen der Religion quasi diesem blasphemischen Akt ein Gotteshaus, eine andere Religion ansteckt, das tut, dann setzt sie mal ein Gegenzeichen und haben gesagt, so, die haben dann wirklich ausgelegt, was ist jetzt der Tora-Abschnitt, was ist das Sonntagsevangelium, was ist, also und. Das heißt, die ganzen Religionen haben gesagt, so, wir beten hier. Und wir teilen heilige Texte und wollen ein Gegenzeichen setzen, dass wir nicht zulassen, dass im Namen der Religion Hass verbreitet wird. Und tatsächlich, ich sehe gerade mit größter Sorge, und da muss ich leider auch sagen, mein Blick in die USA lässt mich da auch erschrecken, wo wir sehen, dieser Religionshooliganismus nimmt, ich meine, beim Iran haben wir es alle klar, ich sag mal, da reden alle drüber, aber ich finde, es entbehrt ja nicht einer gewissen Komik, wenn gerade dann ja Teile der US-Administration behaupten, ja, die Iraner seien religiöse Fanatiker, sage ich komplett richtig, aber vielleicht auch mal die eigene Nase packen, wie man selbst jetzt diese Kriegsführung religiös überhöht und das hat wirklich nichts zu tun mit Christentum, nichts.
Aber das macht mir jetzt wiederum, so wie Sie es geschildert haben, Mut, dass wir schon sehen, dass die Religionen zusammenhalten. Und gerade in der Stadt wie Jerusalem, wo wir wirklich sagen müssen, wir haben, das ist ja heilige Stadt für alle drei Weltreligionen. Also wo, wenn nicht da, müsste es denn eigentlich funktionieren? Und wenn Sie jetzt sagen, es funktioniert ja auch auf der Ebene, dann sind wir ja schon auf einem Level, auf die man tatsächlich aufbauen kann. Und das wiederum, finde ich, ist wirklich eine Sache, die mir jetzt auch nochmal Mut macht, aus dem Gespräch, die ich auch mitnehme, weil dieses Bild, was wir hier in Deutschland von der Situation in Israel haben, in Jerusalem haben, das ist gar nicht, da kommen solche Feinheiten ja gar nicht raus. Und meine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, war tatsächlich, wie kann es denn sein, dass wir in einer Situation leben, dass wir in einer Stadt leben, die heiliger Ort für alle drei Weltreligionen ist, aber die gleichsam die Konflikte nicht in den Griff bekommt. Und da haben Sie jetzt die Antwort drauf gegeben. Das wollte ich nur eben als Einruf noch dazu geben.
Ja, danke. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass man das auch nochmal wirklich trennt, weil das regt mich immer auf. Hat das Gefühl immer, es wird dann auch manchmal so illustriert. Also wenn es dann darum geht, ist es ja bekannt, dass, ja, wenn ich in der Straße kenntlich unterwegs bin, dass ich halt auch angespuckt werde, verbal angegangen werde. Und dann wird es immer so gern illustriert mit tief religiösen Juden. Nein, die tun mir nichts. Die verwickeln mich eher in einem Gespräch, die dann sagen, ah, also neulich jetzt wieder erlebt, wir hatten eine Gruppe Studenten dabei, Freitagabend auf einmal war so, ah ja, war klar, Klimaanlage ist ausgefallen und ist halt verboten am Schabbat die anzumachen. Dann bin ich halt an die Sicherung, habe den Sicherungskasten, aber es gehört sich auch nicht, das zu sagen. Also mit denen habe ich die wunderbarsten interreligiösen Erlebnisse. Das heißt, mit den großen Betern, da gibt es dann eher auf der Straße wirklich spontan auf einmal Glaubensgespräche. Das Problem sind in allen Religionen diese nationalreligiösen. Das sind Leute, und ich würde die wirklich so definieren, die von ihrer eigenen Religion eigentlich keine Ahnung haben, die nicht beten, die gegen die fundamentalsten, ja, kann man sagen, Grundzüge ihrer Religion verstoßen. Also wirklich kann man sagen, das ABC ihrer Religion und wirklich Religion nur so als Identitätsmarker nehmen. Und das ist eine spannende Sache, die ich auch sehe, und das macht mir Hoffnung, um da noch mal eins draufzusetzen. Ich spüre mehr und mehr, dass gerade viele religiöse Verantwortungsmenschen, also in Führungspositionen, sich emanzipieren von der Politik. Also wir haben zum Beispiel das große Phänomen, wenn ich jetzt dabei bin, wo ich eben auch involviert bin, weil ich da auch hier durchaus in lokalen Medien wieder bekannt bin, weil ich halt eben jemand bin, der auch zu Fuß unterwegs ist und damit erkennbar und tatsächlich deswegen auch wirklich häufig angespuckt werde von diesen religiösen Hooligans. Vom Staat kommt nichts. Wer jetzt sich sehr klar geäußert hat, sind die Oberrabbiner. Also der gesagt hat, nein, das ist wirklich Blasphemie und das ist eine Schande und das widerspricht dem Judentum, einen Gläubigen einer anderen Religion anzuspucken. Das ist wirklich also Blasphemie. Da muss ich sagen, ja, das ist das, wo man wirklich schauen muss. Die Religion mit den Oberrabbinern, die sind ganz klar. Wer, sage ich mal, kneift, ist die Politik. Das wird dann marginalisiert und ja, und da, das sind dann Einzelfälle und was ich, ja, Verwirrte und Pubertät und ja, also das ist ja Wahnsinn, ne, wie man das dann alles auf einmal weichzeichnet. Und da merkt man schon. Also, und ich sehe eine positive Entwicklung. Ich glaube, wenn die Politik weiter dermaßen versagt, wie wir das global erleben, ich glaube, wir haben wirklich gerade eine katastrophale politische Führungsebene weltweit, die wirklich Religion noch wirklich ja als Bewaffnung ihrer wirklich zynischen Rhetorik verwendet, dass ich sehe und auch hoffe und auch erste Anzeichen spüre, dass Religionsführer sich freischwimmen und sagen, nein, wir wollen nicht irgendwie missbraucht werden für irgendwelche politischen Agenten. Wir sagen wirklich, was unsere Religion sagt. Und das sehe ich auch hier im Land. Und deswegen, ich glaube, der interreligiöse Dialog wird noch in Zukunft spannender. Und ich glaube, oder jetzt positives Beispiel, wo ich schon sehe in unserer Diözese ist auf Zypern. Also Zypern, es gibt ja den Religious Track auf Zypern. Wenn Sie wirklich mit den konstruktivsten Stimmen auf Zypern sprechen wollen, sprechen Sie mit den religiösen Menschen. Die haben wirklich Lust auf Zukunft und Versöhnung und sagen, ja, es ist möglich, dass wir als Insel gemeinsam zusammenkommen und Seite an Seite leben können, als Muslime, als Griechisch-Orthodoxe, als Armenier, als Juden und als Maroniten und Lateiner. Die Religiösen sagen, ja, das ist möglich. Die Politiker sagen, nein, ist nicht möglich.
Also Markus Weingart hat das mal so bezeichnet, die Attraktivität für Politikerinnen und Politiker, die die Religion instrumentalisieren, ist, dass aus einem Interesse auf einmal eine heilige Sache wird. Und ich glaube, das ist der Hebel, den viele nutzen. Ich glaube, wir müssen auch selbstkritisch sagen, dass die Geschichte von Instrumentalisierung von Religion auch die Geschichte von ja, religiösen Führern ist, die sich haben instrumentalisieren lassen. Und dass es auch so etwas geben muss wie einen inneren Korrekturprozess der Religion. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht. Es sind vor allen Dingen die Beterinnen und Beter, die das Gemeinsame erkennen. Ich würde dann sagen, sind tief religiöse und vor allen Dingen spirituelle Menschen. Also Dogma fragt, wer hat Recht? Und die Spiritualität sieht diese gemeinsame Gotteserfahrung. Und ich glaube, das ist etwas, wo ja Religion auch oder die Religionen wirklich anknüpfen sollten. Was ich im Augenblick sehr positiv erlebe, ist, dass im aktuellen Konflikt zum Beispiel auch Papst Leo es überhaupt nicht an Klarheit mangeln lässt. Oder wenn ich den amerikanischen Kardinal Kupich sehe oder andere wirklich hochstehende Persönlichkeiten innerhalb des Heiligen Stuhls, da ist auch ein sich klares Emanzipieren und eine Klarheit auch im Werturteil, das überhaupt nicht kein Zweifel zulässt.
Ja, ich finde, also wenn ich noch einen draufsetzen darf, ich glaube, das tut uns auch gut, wenn wir uns nicht korrumpieren lassen als Religion. Ich glaube, das Problem ist, dass natürlich Staaten manchmal Religion so umarmen, umschmeicheln. So nach dem Motto, hey, ich gebe euch noch einen kirchlichen Feiertag mehr oder gebe euch noch hier und da ein Privileg mehr, aber dann haltet schön die Klappe und quasi macht hier ja keine Opposition. Und da wünsche ich wirklich allen Religionsgemeinschaften der Welt, dass man sagen muss, eigentlich, wenn der Staat zynisch ist, wenn er diktatorisch ist, wenn er menschenverachtend ist, ihm wirklich zu sagen, hier den zusätzlichen religiösen Feiertag, den kannst du ja was ich wohin schieben, Menschenrechte sind uns wichtiger. Den Mut wünsche ich wirklich allen, die in religiöser Verantwortung sind.
Und ich glaube, dass das jetzt auch die Stunde ist, in der die Religionen eben zeigen können, dass sie eben nicht nur dieses Potenzial an Gewalt in sich tragen und Brandbeschleuniger von Konflikten sind, sondern dass dieses wunderbare ja Miteinander, dass sie auch nur für den Bereich, den sie erleben, schon an vielen Stellen deutlich gemacht haben, dass wir den einfach sichtbarer machen und dass diese Friedensvision, die wir auch als gemeinsam als Religion sichtbar machen können, dass wir den wirklich als Gegenentwurf präsentieren, zu der Weltordnung der Mächtigen, und der Weltordnung, in der, man einfach andere unterdrücken kann, weil man es kann, und wo die Größe darin besteht, andere klein zu machen.
Nikodemus, Sie haben heute eine Feier, ein Jubiläum begangen und haben gesagt, das war das traurigste Jubiläum, was Sie bislang begehen mussten oder durften, weil die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind und dann auch nur gewisse Feierlichkeiten zugelassen haben. Ich würde gerne das aufgreifen, die Frage erweitern und den Blick auf die Karwoche werfen und sagen oder fragen, wissen Sie schon, in welcher Art und Weise Sie die Karwoche begehen können, wie sich es von den Vorjahren unterscheiden wird und was das persönlich für Sie bedeutet?
Wissensstand heute, also ich habe nichts dagegen, dass der Frieden kommt und wir wieder unter ganz normalen Umständen feiern können. Aber auch dann werden sicher keine Pilger kommen, das ist ziemlich sicher. Ich gehe aber davon aus, dass nicht nur die Pilger ausbleiben werden, sondern dass also gerade die Palmsonntagsprozession sicher nicht genehmigt wird. Eine große Prozession mit mehreren Zehntausenden. Man kann sagen, es gibt einen Tag im Jahr, wo Jerusalem gefühlt eine christliche Stadt ist, das ist Palmsonntag, weil wirklich alle Christen aus dem ganzen Heiligen Land wirklich kommen und dann wirklich von Betphage den Ölberg hinunter nach St. Anna hineinziehen in die Stadt. Und das ist immer ein sehr bewegende, ja, wirklich Feier, also kommen auch immer alle Pfadfindergruppen. Also das wird sicher nicht stattfinden. Und die andere Frage, es gibt eine leise Hoffnung, der Karmittwoch ist der Sederabend, ist Erev Pessach. Also die Frage ist, wir hatten jetzt einen sehr traurigen Ramadan und sehr trauriges Eid al-Fitr für die Muslime. Ist die Frage, ob die Juden jetzt auch ein sehr trauriges Pessach haben werden, also die Klagemauer oder Westmauer besser zu bleibt, also wie weit dort dieses wichtige Wallfahrtsfest gefeiert werden kann. Natürlich für uns Christen, ja, also die westliche Karwoche, die unsere östlichen orthodoxen orientalischen Geschwister feiern ja eine Woche später Ostern dieses Jahr, aber ich glaube, da wird es auch nicht besser aussehen. Ich glaube, es wird ja. Die Frage ist, die Grabeskirche ist gesperrt. Da gibt es schon eine klare Antwort. Es wird auf jeden Fall in der Grabes- und Auferstehungskirche Feiern geben. Wir haben einen kleinen Franziskanerkonvent. Es kann halt wirklich sein, dass sie dann halt mit 10 Leuten da nur feiern. Und dann kann es gut sein, dass der Patriarch ausweicht in andere Kirchen. Ich meine, da wären wir auf jeden Fall bereit. Gründonnerstag wären wir die Kirche. Also herzlich willkommen. Wir werden, und das ist die große Frage, die Brüder und Tapker werden auf jeden Fall ihre Gottesdienste feiern, als kleine Mönchsgemeinschaft mit den paar Gästen, die sie haben, und den Volontären, die immer noch da sind. Das werden ja so 10 Leute sein. Und wir in Jerusalem stehen da dann vor der Wahl. Feiern wir als kleine Gemeinschaft für uns oder schließen wir uns dem Patriarchen an? Das kann auch sein, dass wir sagen, wir rücken zusammen bei so einer Ausnahmesituation, dass wir wirklich ja eigentlich uns um unseren Patriarchen scharen und sagen, dort, wo er feiert, feiern wir mit, um einfach da auch zusammen dieses Triduum zu feiern. Da haben wir noch nicht drüber entschieden, da müssten wir drüber reden. Was wird auf jeden Fall eine kleine Feier, aber sie bleibt in ihrem Wahrheitsgehalt erhalten. Und das ist, ich meine, wir sind zwei österliche Orte anvertraut, Papka. Und der Zion sind nicht nur Orte, Tabgha von der Speisung der 5000 und Zion von letzten Abendmahl, Pfingst und Entschlafung Mariens, sondern es sind auch zwei Osterorte. Der Auferstandene erscheint ja an ganz wenigen Orten. Einer ist der Zionsberg, ein anderer ist das Seeufer vom See Genezareth. Das heißt, wir sind wirklich zwei österliche Orte anvertraut. Und das gibt mir auch Hoffnung, weil das heißt, wo wir Menschen nur eine Mauer sehen, eine Wand, Abbruch, Ende, Vernichtung, Zerstörung, kann Gott neues Leben schaffen. Und das ist mein tiefer Glaube. Und da Das kann ich einfach nur sagen. Also da habe ich auch zwei Osterorte, die mich da wirklich, ja, stärken. Und wo ich wirklich sage, und da oute ich mich, ja, ich glaube das wirklich. Ich glaube das wirklich, dass Gott Versöhnung und einen Neuanfang schenken kann, wo wir Menschen denken, das ist nicht möglich.
Das Schlusswort gebührt traditionell dir.
Weißt du, Marcel, also ich glaube, diesem Zeugnis der österlichen Hoffnung, das ja nicht von irgendeiner Kanzel im Hörsaal einer Universität in Europa verkündet worden ist, sondern mitten aus dem Auge des Sturms oder auch aus der Dunkelheit, in der es aber, wie ich finde, sehr viel mehr Licht gibt, als wir das von hier aus auch teilweise sehen, und auch Licht der Hoffnung. Dem gibt es einfach nichts hinzuzufügen, außer Ihnen von Herzen, ab Nikodemus, zu danken. Nicht nur, dass sie für uns manches sichtbar gemacht haben, sondern auch ja, für das Zeugnis ihres Glaubens und ihrer Hoffnung, das sie hier heute gegeben haben. Und ich kann persönlich nur sagen, dass ich ja,
Und
viele
für
von
die
denen.
klaren Worte, wenn ich das ergänzen darf. Sehr, also
Ja.
auch, ne, die Sprache zu sprechen, die die Menschen auch verstehen können, das ist auch noch mal viel wert.
Ja, und ich kann nur sagen, ich werde viele von den Menschen, von denen Sie erzählt haben, mit in meine Kar- und Ostertage hineinnehmen. Und von daher, ja, Ihnen von Herzen Dank und auch von Herzen Gottes Segen für Ihren so wichtigen Dienst, den Sie dort im Heiligen Land tun und damit auch das Land heiligen. Weil darum geht es, dass nicht nur die Geschichte heilig ist, sondern auch die Gegenwart und vor allen Dingen die Menschen. Das ist es, glaube ich, worum es geht.
Danke Ihnen. Ja, auch danke für Ihren Podcast, dass es den gibt. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass es den gibt.
Danke.